Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Blabla Heroes.
Ich bin Lilly.
Ich bin Björn.
Und wir sind wieder hier und wir freuen uns ganz, ganz doll, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Heute zu unserer dritten Folge und ganz zum Anfang, davon weiß Björn nichts, aber muss ich gerade mal eine Entschuldigung vorneweg schieben. Es tut mir leid, dass wir nicht passend zum Spülen heute kommen.
Okay, wer das verstehen soll, der versteht das dann auch.
Der versteht es. Und dir tut es bitte auch leid.
Ja, sehr sogar.
Gut.
Dann legen wir mal los mit der heutigen Folge. Dem Titel habt ihr das schon entnommen. Wir haben heute die besten Coversongs aller Zeiten.
Jawohl.
Damit beginnen wir also eine neue Reihe, bleiben aber thematisch bei Musik. Ich werde erstmal wieder, wie bei den größten Songs aller Zeiten, hier erstmal die Regeln erklären, die wir uns wieder selber auferlegt haben. Wie eben schon gesagt, wird das wieder eine fortlaufende Reihe sein. Das bedeutet, was heute alles nicht vorkommt, wird vielleicht in späteren Episoden vorkommen. Das ist heute erstmal der Anfang. Wir versuchen auch hier bei einem Song pro Interpret zu bleiben, beziehungsweise bei einem Cover pro Interpret. Ob wir das so einhalten können, werden wir dann, wie gesagt, später dann mal sehen. Aber wir versuchen dann erstmal so dabei zu bleiben.
Da muss ich jetzt gleich mal sofort reinfallen. Eine Frage, da haben wir nämlich gar nicht so drüber gesprochen, die fiel mir jetzt gerade ein. Wenn zum Beispiel eine Band ein Lied von Band X gecovert hat, ja?
Mhm.
Aber dann, also Band Y hat das Lied von Band X gecovert, aber Band Z hat ein anderes Lied von Band X gecovert. Kannst du mir noch folgen?
Ja, ich fühle mich gerade wie ein bisschen im Matheunterricht, Algebra, so. Ich kriege lauter Variablen an den Kopf.
Sehr schön. Homeschooling leicht gemacht.
Ja.
Dann würden wir aber unsere eigenen Regeln außer Kraft setzen, weil es geht ja um das Cover und nicht um den Originalsong, richtig?
Ja, also es geht darum, dass wir von der Band, um die es dann geht, also die das gecovert hat, die das Cover gemacht hat, das wir vorstellen wollen, dass die nicht nochmal vorkommt,
genau,
als mit einem anderen Cover.
Ja.
Genau, gut. Das ist so der Hintergedanke dort.
Ja.
Wie gesagt, ob man das schafft, wenn wir das weiter fortführen, das bei euch gut ankommt und wir damit weitermachen, dann kann es natürlich sein, dass irgendwann so die Bands ausgehen oder wir irgendwann sagen, ah, da gab es noch ein anderes Cover, das ist eigentlich auch wert, nochmal vorgestellt zu werden. Aber das ist erstmal unsere Regel jetzt so für den Anfang, dass wir auch dabei jetzt dabei bleiben, nur ein Cover pro Interpret. Genau, dann ist nochmal wichtig, dass das ein richtig veröffentlichtes und aufgenommenes Cover sein muss. Also so spontane Live-Interpretation oder ähnliches gelten da nicht rein. Das muss was Veröffentlichtes sein.
Was aber schade ist, es gibt geile, geile Konzertmitschnitte von geilen Bands, die nur auf diesem Konzert ein geiles Cover gemacht haben.
Das stimmt. Es gibt aber auch Kanye West auf dem Glastonbury Festival,
darüber
der sich an Bohemian Rhapsody
versucht
hat.
Darüber rede ich nicht.
Wir bleiben einfach dabei, so wie wir das gesagt haben. Auch hier wird es wieder keine Songschnipsel geben,
leider
wegen Copyright-Problem. Ihr habt da auch wieder die Möglichkeit, wenn ihr sowohl das Original als auch das Cover nicht kennt, kurz zu pausieren, vielleicht mal kurz reinzuhören, wenn ihr es überhaupt noch nie vorher gehört habt und dann wieder zurückzukommen. Und auch nochmal wichtig zu wissen, wir sind nur Fans, das ist reines Laiengelaber, was wir hier machen.
Ja.
Deswegen kann es sein, dass vielleicht die ein oder andere Unwissenheit dabei ist oder wir was durcheinander bringen. Wie immer, macht uns gerne darauf aufmerksam.
Richtig. Also benutzt unsere Kommentarfunktion. Ausgiebig gerne.
Genau, haut in die Tasten. Jo, dann starten wir mal rein. Und es geht ein bisschen melancholisch los, muss man dazu sagen. Und zwar mit Hurt in dem Cover von Johnny Cash. Kurz bevor wir dann auf das Cover eingehen, das werden wir jetzt immer so machen, wollen wir erstmal ein bisschen was über das Original erzählen. Das Original ist von den Nine Inch Nails von 1994. Geschrieben hat Bandleader Trent Reznor den Song und der war auf dem Album The Downward Spiral. Genau, bevor man dann jetzt auf das Cover zurückkommt, muss man erstmal gucken, was hatte der Song im Original eigentlich für eine Bedeutung. Das Album The Downward Spiral ist ein Konzeptalbum gewesen, hat sich in dem Sinne um eine Figur gehandelt, also einen namenlosen Protagonisten, der mit schwerem psychischen Problem, mit Paranoia, Depressionen zu tun hat, sehr viel selbstzerstörerisches Verhalten, also auch in Form eines alter Egos, das er für sich erschafft, aber dann auch zerstörerisch nach außen hin gegen andere Menschen. Das zieht sich so durch dieses ganze Album hindurch, bis sich das zum Ende des Albums zuspitzt, dann auch im vorletzten Song ein Selbstmord angedeutet wird, also wohl wahrscheinlich ein Versuch, ob es geklappt hat, weiß man nicht, das kann man da nicht so ganz rauslesen. Und das Album schließt mit dem Song Hurt Up. Hurt ist in dem Falle dann so etwas wie entweder die letzten Gedanken, die dem Protagonisten durch den Kopf gegangen sind davor, oder eine Form von Abschiedsbrief oder ähnliches, wo er nochmal retrospektiv zurückguckt auf alles, was da so gewesen ist. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass Hurt ein ziemlich melancholischer, trauriger Song ist, wie das gesamte Album The Downward Spiral. Wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte eigentlich jetzt nicht auf Hurt einmal oder zu Hurt einmal etwas sagen. Ich wollte jetzt tatsächlich etwas zu Downward Spiral sagen. Und zwar hatte ich dieses Album, Schande auf mein Haupt, tatsächlich vorher noch nicht gehört. Ich kannte natürlich die Nine Inch Nails, ich kenne natürlich Trent Reznor, ich kenne natürlich das Lied Hurt, ich kenne es aber in einer anderen Version, auch von Trent Reznor. Bekannter ist wahrscheinlich die Version, die Live-Version, wie er am Piano sitzt und da dieses Lied getragen vorspielt. Hört euch einfach dieses Album an. Dort ist es nochmal in einer vollkommen anderen Version zu finden. Und ich finde, weil ich jetzt gerade noch etwas zu diesem Album sagen wollte, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, es ist dieses Industrial Metal.
Genau, es ist Industrial Rock, Industrial Metal, genau. Alternative, kann man das vielleicht noch so mit reinbringen.
Genau, also ich finde es auch sehr experimentell, aber jetzt war es schon wieder da, dieses was ich eigentlich vermeiden wollte. es ist interessant und interessant in einer sehr positiven Weise. Ich habe jetzt wieder ein Album entdeckt, durch diese Recherchen zu unserem Podcast, das mir wirklich gefällt und was ich mir ganz sicher auch öfter anhören möchte und werde, alleine mit dem Wissen, dass eine Geschichte dahinter steckt, dass dieses Album eine Geschichte erzählt und mit Hurt abschließt, was ein sehr, sehr treffender Abschluss ist für dieses Album. Das wollte ich nur noch dazu gesagt haben.
Das sehe ich genauso. Das, also passend zur Musikrichtung ist auch das Album erstmal vom Textlichen her, auch dann Hurt in dem Sinne, sehr düster, böse, verstörend. Das ist also absolut keine Radiomusik.
Verstörend trifft es wirklich.
Ja, das ist jetzt nichts für den Casual-Hörer, sondern da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Aber dann hat das wirklich eine ganz schön besondere Tiefe und war damals auch so der durchschlagende Erfolg für Nine Inch Nails. Also mit dem Album haben sie dann so international Erfolg und Anerkennung gekriegt.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch den Film Repo, The Genetic Opera, kennt. Mhm. Wenn ihr den kennt, kudos, dann habt ihr guten Geschmack und einen ziemlich weirden wie ich. Aber dieses Album erinnert mich total an diesen Film. Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch an oder sucht euch auch einfach Clips auf YouTube. Es gibt genug. Wenn ihr diese Clips hört und dann dieses Album hingegen setzt, dann hört ihr wirklich große Parallelen. Und Paris Hilton ist in dem Film. Ich sag's nur.
Ob das jetzt ein Gewinn ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Sie verliert ihr Gesicht. Im wahrsten Sinne.
Die Coverversion von Johnny Cash, die wurde dann ein bisschen später aufgenommen, 2002. Das war zu seinem Album American Four, The Man Comes Around. Da muss man dann auch wieder dazu sagen, das war schon sehr weit am Ende seiner Karriere und auch sehr weit zum Ende seines Lebens. Zu dem Zeitpunkt war Johnny Cash schon ziemlich krank, begann sein Augenlicht zu verlieren, auch so an seiner Mobilität schon sehr eingeschränkt, also körperlich schon relativ weit unten, obwohl er noch gar nicht so alt gewesen ist.
Nein, wir haben uns echt erschrocken, ne?
Ja, genau. Also er ist ja relativ früh verstorben, aber wenn man dann so die letzten Aufnahmen sieht, auch zum Beispiel zu dem Musikvideo jetzt zuhört, da glaubt man gar nicht, dass er da erst in Anführungsstrichen 71 gewesen ist.
Nee, er müsste da 70 gewesen sein. Mit 71 ist er gestorben. Er ist
genau.
Kurz nachdem.
Dann war er zu dem Zeitpunkt 70. Mag man gar nicht denken, wenn man andere 70-Jährige sieht. Also da hat man sein Leben schon abgezeichnet gesehen in seinem Körper, was er schon so alles mitgemacht hat.
Wobei, man muss es sagen, natürlich wird das Leben von Johnny Cash oder sein exzessives Leben sich nicht positiv auf seinen Körper ausgewirkt haben oder auf sein Wohlbefinden, aber er ist tatsächlich angeblich, was man so gehört und gelesen hat, an einer schweren Diabetes gestorben. Einmal reinwaschen, danke, weiter geht's.
Okay. Produzent Rick Rubin, der damals das Album produziert hat, der musste Johnny Cash quasi überreden, dieses Cover zu machen. Nochmal dazu gesagt, dass dieses Album fast ausschließlich aus Covern bestand, also man sowieso Coversongs gemacht hat. Und von Rick Rubin kam halt der Vorschlag, Mensch, lass uns doch mal von den Nine Inch Nails Hurt, ist ein super Song, lass den mal covern. Da war Cash am Anfang nicht ganz so begeistert, war nicht so seine Art von Musik oder diese Version. Da hat Rick Rubin dann selber so eine Akustikversion als Demo aufgenommen und damit war Johnny Cash dann einverstanden. Da hat dann auch gesagt, ah, jetzt merke ich eigentlich, was für ein guter Song das überhaupt ist. Und dann haben sie das aufgenommen. Das Interessante ist es, und was jetzt das daraus so ein gutes Cover macht, ist, dass Johnny Cash sich den Text und diesen Song komplett zum Eigen gemacht hat.
Ja.
In der Originalversion, wie Trent Reznor das geschrieben hat, ist es ja wirklich von einem komplett kaputten Menschen nochmal diese Rücksicht oder dieser Rückblick auf das, was er alles getan hat. Und aber auch schon so weit von sich selber gelöst ist, dass er gar nicht mehr das bereuen kann richtig oder das nicht mehr aufhalten kann, was da gewesen ist. Und in der Version von Johnny Cash klingt das dann eher so wie ein Mensch, vor allen Dingen wie er selbst, der auf sein Leben zurückblickt und dann nochmal so ein Resümee zieht und nochmal für sich so einen Abschluss irgendwie sucht. Also es hat da ein bisschen was Versöhnliches, was Trauriges, das merkt man in der Art und Weise, wie Johnny Cash das singt, mehr so diese Zerbrechlichkeit in der Stimme mit sich bringt, was er gar nicht mehr verstecken konnte zu der Zeit. In der Version von Trent Reznor, da ist mehr so noch so diese Wut und Verzweiflung dann mit da drin. Also diese Versionen unterscheiden sich richtig, aber das, was die Coverversion von Johnny Cash halt so super macht, ist die Art und Weise, wie er diesen in Anführungsstrichen fremden Song genommen hat und sich zu seinem eigenen gemacht hat und mit fremdgeschriebenen Texten seine Geschichte nochmal erzählt.
Richtig, aber ich finde auch, dass diese beiden Songs absolut koexistieren dürfen, weil ich die wirklich getrennt sehe. Ja, natürlich ist das Johnny Depp, wollte ich schon wieder sagen. Was habe ich denn heute mit dem Johnny Depp?
Ich weiß auch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Johnny Cash Cover, ein Cover von Trent Reznor's Hurt. Aber für mich stehen die beiden tatsächlich einzeln, weil es für mich zwei verschiedene Songs sind. Einmal, wie Björn schon gesagt hat, einmal dieses jugendlich rotzige, aus Ermangelung an Worten, dieses auflehnende, dieses depressive, todtraurige, aber dann eine Version, wie es nur ein Mensch schreiben kann oder singen kann, nicht schreiben, er hat es nicht geschrieben, von Johnny Cash, der ein langes, erfülltes Leben hatte und selber sehr viel erlebt hat und nicht nur schöne Sachen, sondern auch sehr, sehr viel Scheiß in seinem Leben erlebt hat, mitgemacht hat und auch selbst verschuldet hat und darauf zurückblicken kann. Ein Mann, der jetzt vielleicht in den letzten Jahren erst zur Ruhe gekommen ist und jetzt weiß, lange geht mein Leben nicht mehr. Und das merkt man in jeder Faser, in jedem Ton, in jeder Silbe dieses Liedes, wenn Johnny Cash singt. Und wenn man sich das Video anschaut, dann weiß man auch, dass June Carter es wusste, wie sie ihn anguckt. Und jetzt muss ich schon wieder fast heulen.
Ja, genau. Also die Dramatik wird ja dadurch noch viel größer, dass nicht lange nach der Veröffentlichung des Albums und dieses Songs dann June Carter, seine Frau, gestorben ist. Dann in der Zeit dazwischen wurde noch das nächste Album aufgenommen, auch noch mit Coverversion und
Vier Monate später.
Genau, danach ist dann auch Johnny Cash selber verstorben. Er hat dann die Veröffentlichung des Albums gar nichts mehr rausgekriegt. Das bedeutet, American Pie 4 ist das letzte Album, was noch zu seiner Lebzeit dann veröffentlicht wurde. Es kamen dann noch zwei Alben dann danach, posthum, die veröffentlicht wurden. Also aus Ausnahmesessions, die genau zwischen seinem eigenen Tod und dem Tod seiner Frau gewesen sind.
Ich ziehe jedenfalls meinen Hut vor Johnny Cash. Ja. Es ist wirklich einer meiner Lieblingssänger im Country-Bereich. Aber Johnny Cash hat ja nicht nur den Country beeinflusst, sondern ich glaube, die ganze Musiklandschaft. Jeder kann sagen, dass man sich irgendwas von Johnny Cash abgeschaut hat oder dass Johnny Cash ihn irgendwo in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, berührt oder auf dem Weg begleitet hat.
Der Man in Black ist definitiv eine Musiklegende gewesen. Es ist immer noch natürlich. Und das war auch für Trent Reznor mehr oder weniger ein Ritterschlag, dass gesagt wurde, einer der größten Songschreiber, die es jemals gab, möchte gern ein seiner Lieder covern. Auch wenn er sich an diese Version ein bisschen gewöhnen musste erstmal, fand er das trotzdem als absolute Würdigung und sagt, es mehr wert als jeden Grammy, den ich dafür kriegen würde.
Genau.
Genau, also auch wenn es eine ruhigere Coverversion ist, das Original ist ja, wie gesagt, dann so hier Industrial Rock, Industrial Metal, dementsprechend auch der Song dann, wie schon am Anfang gesagt, ein bisschen verstörender, dunkler, düsterer. Die Coverversion mit Johnny Cash ist jetzt so auf Akustikgitarre und Klavier so ein bisschen beschränkt, so, ich glaube, leichte Streicher noch im Hintergrund, aber trotzdem wird der Song richtig intensiv zum Ende hin, da wird auf dem Klavier so richtig, als wenn da so richtig raufgehauen wird, dass es so richtig ein schönes Finale gibt. Und da ein super Song draus wird. Wirklich ganz geiler Song, muss man mal gehört haben.
Auf jeden Fall.
Gut, dann gehen wir mal weg von Hurt und kommen zum nächsten Song. Der wurde mal in unseren Kommentaren erwähnt, zu den größten Songs aller Zeiten. Und da haben wir schon reingeschrieben, über den Song muss man auf jeden Fall mal sprechen, aber es handelt sich auch um ein Cover und deswegen nehmen wir in diese Serie mit auf. Und das ist All Along the Watchtower von Jimi Hendrix. Das Original ist von Bob Dylan, der natürlich dann auch den Song geschrieben hat. Ist 1967 erschienen auf dem Album John Wesley Harding und ist mehr also eine Folk-Rock-Nummer oder eine Folk-Nummer, das was Bob Dylan zu der Zeit dann so gemacht hat. Ja, kann man so sagen, ob es jetzt Folk-Rock oder nur Folk ist, ja, so eine Musikrichtung. Heutzutage würde man das alles unter Singer-Songwriter wahrscheinlich so einsortieren.
Ja, definitiv. Haben wir nachher noch jemanden von... Spoiler.
Genau. Denn wie alle Songs von dem Album war auch All Along the Watchtower im originalen Gedicht, was Bob Dylan geschrieben hat. Deswegen hat der Song auch keinen wirklichen Refrain, sondern wird im Grunde nur so in Strophen weitererzählt. Und inhaltlich ist der Song sehr, oder wenn wir zu der Interpretation der Texte kommen, ist das ein bisschen schwierig. Heutzutage sind sich da viele einig, dass dort viele Passagen aus der Bibel wiedergegeben werden. Vor allen Dingen über den Propheten Jesaja. Also ich bin jetzt in der Bibel nicht ganz so drin, nicht ganz so vertraut mit den Texten. Aber da geht es vor allen Dingen dann über dem, was der Prophet Jesaja erzählt hat, über den Fall Babylons. Und das wird wohl in den Texten ziemlich häufig aufgegriffen. Im Text geht es ja ein bisschen darum, dass so ein bisschen über Untergang gesprochen wird. Also diese beiden Figuren, die am Anfang genannt werden, The Joker and The Thief, die dann beobachten, wie Stück für Stück alles auseinanderfällt oder die Gesellschaft zugrunde geht, alles so verloren geht. Das soll so diese Erzählung aus der Bibel sein. Das kann aber auch allgemeine gesellschaftskritische Interpretation sein. So richtig genau kann man das dann nicht auslegen.
Das katholische Mädchen schweigt.
Genau. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht mit Blasphemie kommen oder sowas. Jimi Hendrix hat den Song dann für sein Album Electric Ladyland gecovert. Das war nur ein Jahr später, 1968. Und hat dann seinen typischen psychedelic Rock-Sound dann dazu gebracht mit seinem unvergleichlichen Gitarrenspiel. Dadurch ist der Song auch ein bisschen länger geworden und unterscheidet sich dann auch deutlich. Dann,
war er nicht fast doppelt so lang?
Ein bisschen mehr länger geworden. Bob Dylans Version ist ja wirklich nur so eine reine Folk-Nummer, wirklich nur Akustikgitarre und Mundharmonika noch zwischendurch dazu. Mhm. Und Jimi Hendrix, wie gesagt, hat dann einen richtigen Rocksong draus gemacht. Und zwar so einen Rocksong, wie er zu der Zeit Rockmusik geprägt hat und das jetzt immer noch tut mit seinem virtuosen Gitarrenspiel.
Und ich werde jetzt wahrscheinlich polarisieren. Ich weiß, dass ich bei dir nicht vor oder meinen Kopf einrennen werde. Aber ich finde, Bob Dylan war ein großartiger Songschreiber. Ohne ihn hätten wir ganz viele, ganz großartige Songs nicht, die Meilensteine in der Musik waren und immer noch sind.
Da bin ich noch d'accord.
Da bist du noch d'accord und ich denke jetzt auch noch, aber er war kein guter Sänger.
Oh.
Entschuldigung.
Da sind wir schon wieder bei Blasphemie. Nee, da stimme ich dir zu. Auf jeden Fall Bob Dylan, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Songschreiber aller Zeiten.
Auf jeden Fall.
Hat er nicht umsonst einen Literaturnobelpreis noch gekriegt für seine Texte. Und gesangstechnisch ist das aber, glaube ich, steht das auf einem anderen Blatt. Also er ist jetzt kein grausamer Sänger, aber er ist ja sehr häufig gecovert worden, gerade weil er so großartige Songs gemacht hat. Und All Along the Watchtower ist, glaube ich, mal ein gutes Beispiel dafür, dass seine Songs durch andere nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben werden. Und gesangstechnisch er auch teilweise da nicht rankommt. Selbst wenn Jimi Hendrix eigentlich vor allen Dingen für sein Gitarrenspiel bekannt ist, finde ich, kommt das gesanglich bei ihm noch ganz anders rüber.
Gerade bei diesem Lied, finde ich, hört man es ganz deutlich. Bob Dylan trägt dieses Lied vor wie ein Gedicht, das er geschrieben hat, was es ja wohl auch erst war, wie wir gerade schon gehört haben, allerdings ohne Betonungen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr befremdlich, als ich das gehört habe. Der singt es herunter, als würde er vom Teleprompter ablesen. Hm. Dafür hat Jimi Hendrix Betonungen drin, die schon dieses Lied alleine, ohne die Musik, die großartig ist, ohne das Gitarrenspiel von Jimi Hendrix und weiß ich nicht, was da noch alles hinterhängt, die dieses Lied schon ohne dem Ganzen lebendig wirken lassen. Das fehlt bei Bob Dylan, das ist einfach flach vorgetragen. Und ja, deswegen gefällt mir Jimi Hendrix Song um so viele Weisen besser.
Ja, der hat irgendwie da ein bisschen mehr Leidenschaft drin. Das hat man bei vielen Bob Dylan Songs, dass die irgendwie so runtergesappelt wirken. Ja. Und Jimi Hendrix hat das halt mit sehr viel Einsatz, sehr viel Leidenschaft. Da ist viel mehr Facette in der Stimme drin.
Richtig.
Das kommt noch viel besser. Und dann, wie gesagt, nochmal den Rock-Sound, den der Song dadurch verpasst hat. Ein bisschen die Rhythmik auch geändert. Und dann ein fantastisches Gitarrensolo auch nochmal reingekloppt in der Mitte, das für viele auch als eines der besten Gitarrensolos aller Zeiten gilt. Na, wenn wir jetzt über Gitarrensoli sprechen würden.
Dankeschön. Der Plural von Solo ist Soli.
Ja, auch ich werde das mal irgendwann lernen.
Homeschooling, da waren wir wieder.
Und dieses Solo müsste man dann, wenn man jetzt so über die größten Gitarrensoli aller Zeiten spricht, müsste man auch nochmal separat erwähnen. Aber es ist an sich halt ein großer Song, super Cover. Und deswegen hier in dem Zuge dann nochmal so erwähnt, dieses großartige Gitarrenspiel und diesen großartigen Rocksong. Wenn man jetzt so nochmal nachliest, sagen viele, auch All Along the Watchtower ist so mit die Quintessenz von Rockmusik. Ist damals auch nochmal so die Zeit widerspiegelt, 1968 halt. Woodstock, kurz danach. Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr so, also Lilly deutet da gerade etwas, das Richtung Marihuana geht an.
Ich? Niemals.
Aber darauf wollte ich gar nicht anspielen, aber so dieses Lebensgefühl und die Art und Weise, welchen Stand Musik damals noch hatte. Und das ist einer der Songs, der auf jeden Fall sehr für steht. Ist ja auch zigmal noch verwendet worden in der Popkultur, der Song. In vielen Filmen, die über den Vietnamkrieg gehen oder auch Watchmen, die Comic-Verfilmung. Da kommt der Song nochmal drin vor. War ja auch wohl eine Inspiration für den Comic mit. Ja, das ist auf jeden Fall.
Ja, zu Recht.
Ein Mega-Ding, Mega-Cover. Und wenn man jetzt an All Along the Watchtower denkt, auch ein wichtiges Kritik oder ein wichtiges Kriterium dafür. Man denkt als erstes an die Jimi Hendrix-Version. Und dann irgendwann fällt einem ein, ja, aber geschrieben hat den ja Bob Dylan, ne? So, es kommt erst im Nachhinein.
Im Nachgang.
Genau. Dann kommen wir zum nächsten Song. Wir werden wieder ein bisschen melancholischer und es geht weiter mit Mad World. Der Song ist, die Coverversion, um die wir sprechen, ist von Gary Jules. Aber wir reden natürlich erstmal über das Original. Das ist von Tears for Fears aus dem Jahr 1982. Ist da in dieser Version eine Synthie-Pop oder New Wave-Nummer, würde man das jetzt so nennen, war auf dem Album The Hurting. Und geschrieben wurde er von Roland Orzabal. Ich hoffe, ich habe das jetzt wieder richtig ausgesprochen. Gesungen hat den der andere Bandmember Kurt Smith. Also Tears for Fears ist ja im Grunde eine richtige Band, aber ist ja in dem Sinne eigentlich ein Pop-Duo. Ne? Besteht aus Roland Orzabal und Kurt Smith. Und Kurt Smith hat den Song damals gesungen, aber geschrieben hat ihn Roland Orzabal. Der fand einfach, dass die Stimme von Smith irgendwie besser zu dem Song passen würde. Genau, wie schon gesagt, das ist so eine typische Synthie-Pop-New-Wave-Geschichte. Das, was man so, so Popmusik der 80er, gerade Anfang der 80er, wie sie so gewirkt hat, als so andere Bands wie New Order oder auch im weitesten Sinne Duran Duran zum Beispiel, so viel gehört wurden und viel gespielt wurden. so in diese Nische passt der Song auch rein. Mit so einer Inspiration für das Musikalische ist wohl auch der Song Girls on Film von Duran Duran gewesen. Also als Audible den Song geschrieben hat, da hat er so das im Kopf gehabt und hat gedacht, ah, so ungefähr soll der Song auch klingen, wenn er mal so richtig fertig ist. Genau, bei dem Text, bei der Auslegung gibt es auch so verschiedene Interpretationen. Im Grunde, wenn man das jetzt so hört, das ist auch so eine vielverbreitete Interpretation, geht es im Grunde über eine Person, die sich in der heutigen oder der modernen Welt irgendwie verloren fühlt, nicht richtig gehört, nicht richtig gesehen fühlt und ja, so ein bisschen wegdriftend verloren.
Richtig, aber ich finde, gerade diese Version oder Interpretation dieses Liedes trifft auf diese Generation X, ist es ja, die in den 80ern groß geworden ist, vollkommen zu. Es ist einfach dieses Gefühl gewesen. Warum schüttelst du jetzt den Kopf?
Nein, ich wollte gerade sagen, gleich erwähnst du den Breakfast Club wahrscheinlich.
Don't you. Und ich singe jetzt nicht. Ja, guckt euch den Breakfast Club an. Nein, ich meine, was Depeche Mode. Ich sage genau. Nur Depeche Mode. Das ist genau so eine Band mit genau diesen Intentionen. Mit großartigen Liedern, mit großartigen Videos und auch tollen Ausdrücken dahinter. Aber es zieht sich so wirklich durch diese Dekade durch. Dieses, ja, wie du schon sagtest, New Wave oder wie sich das auch nennen mochte. Das ist einfach ein Zeitgeist damals gewesen. Und deshalb finde ich diesen Song, ich nehme es jetzt schon einmal vorweg, es ist ein guter Song, sonst wäre er nicht gecovert worden. Aber er ist generisch. Das heißt, er ist austauschbar für mich. In der Version, in unserer Coverversion, finde ich es nicht mehr.
Da kommen wir gleich nochmal, so diese Vergleiche dann genau. Dazwischen. Nochmal kurz so auf den Text zurückgekommen.
Entschuldigung.
Alles gut. gibt auch so diese Interpretationsmöglichkeit oder die Geschichte, dass so die Kindheit von den Roland Orzabal aufgearbeitet wird, dort der unter einem sehr strengen und gewaltvollen Vater gelitten hat. Und dass auch Theorien der Primal Therapy, also das ist so eine von dem Psychologen Arthur Janoff, so eine Theorie, der hat dazu ein Buch geschrieben, The Primal Scream, dass man durch quasi so existenzielle Erfahrungen, so tief sitzende in der Kindheit erlebte Traumen irgendwie herausarbeiten kann oder wenn man die nochmal so durchlebt, dass man die sich dann von denen lösen kann, jetzt so im weitesten Sinne, jetzt so welche, die da mehr in der Materie drin sind.
Urschreitherapie.
Ist es richtig dann so Urschrei, ja? Also genau, es geht dann so damit rein, welche, die mehr in der Materie sind, die werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber so mal kurz nur gesagt, geht es da rein. Das ist nämlich diese Textzeile, The dreams in which I'm dying are the best I ever had. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass es so gut ist, dass man solche Träume hat, aber dass, wenn man intensive Träume so hat, die bringen die größte Entlastung mit sich. Das sollte das somit ausdrücken. Also da soll diese Form von Therapie oder diese Ansichtsweise dazu, soll dort ein bisschen die Interpretation oder die Inspiration dafür gewesen sein. Ja, ob das nun so ist, lassen wir mal hingestellt. Aber ich finde gerade diese Textzeile hat ja viel Wumms irgendwie drin, ne, wenn man das so hört. Sowohl im Original als auch im Cover. Genau, da kommen wir dann mal zum Cover und den Vergleich, wie sich das so musikalisch anhört. Denn im Gegensatz zu dieser Abtempo-Nummer mit so teilweise doch so fröhlichen Synthie-Beats, die dann so kommen und diesen auch so relativ schnellen Gesang von Kurt Smith, steht dann jetzt diese Cover-Version von Gary Jules beziehungsweise von Komponisten Michael Andrews. Der hat also quasi das neue umarrangiert. Gary Jules hat es dann eingesungen. Das war 2001 und daraus ist dann mehr so ein Singer-Songwriter oder Pop-Song geworden. Da ist man dann runtergebrochen musikalisch, nur noch mit Klavier so begleitet, ganz sanft. Und Gary Jules dann auch ganz anders gesungen, als es Kurt Smith damals gemacht hat. Ganz ruhig und viel mehr bedacht auf den Text. Und positiv gesehen sagt man jetzt, dass es dem Text viel getreuer wird.
Viel gerechter wird, ja.
Oder viel gerechter, genau. Jetzt kann man natürlich sagen, die jetzt sagen, oh, das Cover ist gar nicht so gut, die würden dann immer dahin gehen, dass gerade diese Ironie, die dahinter ist, also ein fröhlicher Popsong der 80er mit so einem düsteren Text, das ist ja gerade das, was Tears for Fears da machen wollten. Und da geht die Ironie ein bisschen bei verloren und dadurch wird die Message schon ein bisschen platter, die man dann in dem Cover hat. kann man so sehen. Ich sehe das nicht, sonst würden wir den Song hier jetzt nicht aufnehmen. Ich finde, dass der Text oder die Botschaft des Liedes durch dieses neue Arrangement und die Art und Weise, wie Gary Jules das singt, viel besser transportiert wird.
Ja, ja. Und wahrscheinlich auch nicht nur durch den Film Donnie Darko. Übrigens habe ich ihn noch nicht gesehen, deswegen kann ich ihn euch nicht empfehlen.
Oh, dann darf ich jetzt auch nicht spoilern.
Du darfst. Ohren zu halten, 1, 2, 3, ja?
Na, ist gut. Ja, vielleicht hat dann ja auch jemand nicht gesehen, der jetzt zuhört und möchte dann auch nicht gespoilert werden.
Genau.
Ist ja nicht jeder so wie du, der während des Films dann einmal kurz einen Wikipedia-Eintrag durchliest.
Es ist ganz normal, dass man sich zuerst das Ende durchliest, bevor man überhaupt
genau,
ein Buch
anfängt. Genau, während man den Film guckt.
Ja. Oder einen Film anfängt zu schauen. Ganz normal.
Genau, Donnie Darko. Zu dem Film wurde die Coverversion bewusst geschrieben. Also der Regisseur von Donnie Darko hat damals für das Ende des Films einen Song gesucht. Wollte er eigentlich erst MLK von U2 nehmen, aber hatte kein Geld mehr, sich die Rechte einzukaufen. Und dann kam es dann über Kontakte irgendwie dazu, dass der Michael Andrews dann diesen Song gecovert hat.
Okay.
Und Gary Jules hat das dann eingesungen und das war dann wohl im Ganzen so ein bisschen günstiger oder besser zu haben. Und MLK, ich habe den Song jetzt mal, den kannte ich vorher nicht, habe ich mir mal angehört, der hat auch zum Ende von Donnie Darko gepasst.
Sagst so, du uns das Ende?
Nein, natürlich nicht. Aber auch gerade jetzt diese Coverversion von Mad World passt wie Arsch auf Eimer. Also das trifft es eigentlich noch voll und das emotionale Ende des Films wird durch den Song nochmal komplett multipliziert und nimmt einen dann noch viel mehr mit.
Gut, ich schaue mir den Film irgendwann mal an.
Mach das.
Häschen.
Ja, das war Mad World. Wir werden mal wieder ein bisschen abtemporiger und ein bisschen lebensbejahender nach diesen ganzen doch dunklen und getragenen Songs und kommen zu Whiskey in the Jar.
Hey.
In der Coverversion von Metallica.
Ich hab Durst.
Genau, man kriegt gleich Durst, wenn man den Song hört. Wir müssen da ein bisschen in unserer eingesteckten Regel strecken wir uns jetzt ein bisschen. Das wird ein bisschen komplizierter. Denn Whiskey in the Jar kann man nicht wirklich an einem Interpreten festmachen. Der ist etliche Male gecovert worden. Und wenn man dann jetzt auch dazu kommt, von wem ist denn das Original, wird es schwierig. Denn es handelt sich dabei um ein irisches Volkslied, das irgendwann im 17. oder 18. Jahrhundert entstanden ist.
Selbst da ist man sich nicht einig.
Genau, richtig, da springt man so ein bisschen her. Und man kann auch nicht genau sagen, von wem der kam. Ich habe mal was gelesen, da sollen so bestimmte Passagen mal in einem Theaterstück aus der Zeit vorgekommen sein. Aber das Wort dann wieder verworfen. Also so wirklich den Ursprung des Liedes kann man nicht sagen. Aber irgendwie kennt es jeder ihre.
Würde man nicht sagen, nicht nur jeder ihre. Ich glaube... Es kennt ihn jeder.
Den Rest der Welt kennt, denn das haben wir dann einigen Künstlern zu verdanken. Also jetzt schon mal so gesagt, der ist von etlichen berühmten Leuten gespielt worden. Also mal davon abgesehen, dass jede irische Band und in jedem Irish Pub dieser Welt, dass der schon mal von irgendwem gespielt wurde, waren es auch unter anderem Gary Moore, Roger Whittaker, die Dubliners, die haben so eine der bekanntesten Versionen gemacht.
Ich finde das sehr toll, dass du Roger Whittaker in einem Atemzug mit den Dubliners und all dem.
Also da haben wir vielleicht unterschiedliche Ansichten und so weiter. Du hast da nur diese Schlagersachen irgendwie so im Kopf. Aber Roger Whittaker ist auch eine Legende. Das kannst du nicht von der Hand weisen.
Vielleicht ist er bei The Masked Singer dabei.
Unter welchem Kostüm?
Ja. Ich weiß es nicht. Das überlege ich mir noch.
Okay, also wie gesagt, auch Roger Whittaker.
Entschuldigung.
Grateful Dead, Bryan Adams, Santiano, Rednecks, die alle haben Versionen von Whiskey in the Jar gemacht. Wir beziehen uns jetzt aber, wenn wir erstmal vom Original sprechen, auf die Version von Thin Lizzy aus dem Jahr 1972. Das war auf dem Album Shades of a Blue Orphanage. Und das ist die Version halt, auf die sich Metallica bezogen haben, als sie das gecovert haben. Die Version von Thin Lizzy ist auch schon eine ordentliche Rocknummer. Die haben sich dann an einem bestimmten Text orientiert, in dem von Molly gesprochen wird und nicht von Jenny, wie zum Beispiel bei den Dubliners, und wo auch, glaube ich, andere Berge erwähnt werden und wo auch, ich glaube, zwei Strophen fehlen, die die Dubliners oder andere traditionelle Irish Folk Bands benutzen, nicht mit dabei sind. Also es gibt verschiedene Textüberlieferungen von Whiskey in the Jar. Es geht am Anfang immer so um den Räuber, der Captain Farrell überfällt und dann das Geld dann mitnimmt. Aber was dann danach so kommt, das ist in vielen Songvariationen unterschiedlich.
Genau, auch der Captain hat oft einen anderen Namen.
Mhm.
Und es kommt gerade darauf an, gerade in Irland ist es wohl so, wo das Lied gerade gesungen wird. Dort wird es hinverpflanzt. Und dahingehend dann auch die anderen Städtenamen, die anderen Menschennamen und. Ja, wollte ich nur angeschmissen haben.
Der Kern der Geschichte, oder jetzt, wir gehen mal auf die Geschichte ein des Textes dann in der St. Lizzie-Version. Da geht es halt um den Protagonisten, der hat jetzt nicht wirklich einen Namen oder der wird nicht gesagt, wer das ist, wird aber irgendwie ein Strauchdieb sein oder so, denke ich mal.
Robin Hood.
Ja, ich weiß gar nicht, er verteilt das Geld ja nicht wirklich.
Nein, aber es wird tatsächlich von dem Hauptprotagonisten als, ja, er wird mit Robin Hood verglichen, nur einfach, ja, wie du schon sagtest, er verteilt es einfach nicht unter den Armen, aber seine Profession war so ziemlich genau die wie von Robin Hood.
Eine romantisierte Vorstellung davon.
Ja, beim letzten Einhorn, Molly vielleicht, sie hatte auch diese romantisierte, okay, mach weiter, Molly!
Ja.
Wir haben den Zusammenhang, wir haben das Lied durchschaut.
Bang, wir können aufhören. ja, genau, die Geschichte von halt diesem Protagonisten, der den Captain Farrell dann überfällt, das Geld dann sich schnappt oder sein Gold und dann zu seiner Molly nach Hause geht und denkt, ja, die liebt mich ja so und dann haben wir ein schönes Leben. Aber Molly wird ihn hintergehen, wird er dann erzählen und am Ende landet er im Knast. Das Ganze wird dann immer in den Strophen, dann wird unterbrochen von Refrain, wo dann auf den irischen Whisky dann gesungen wird, Whisky in the Jar. Also ein munteres Trinklied. Wie so selten in Irland, ne? Also irische Volkslieder sind ja so ganz selten.
Mir fallen auch keine anderen ein.
Genau. Also das war schon so eine ganz gute Rocknummer. Und dann haben da 1998 Metallica doch ein bisschen mehr Wumms draufgebracht.
Frischen Wind in die Bude gebracht.
Kann man so sagen. Das Ganze nochmal so ein bisschen zeitgerechter gestaltet. Ja. Das haben sie im Zuge der Aufnahmen für ihr Album Garage Inc. gemacht. Das war ein reines Coveralbum. Die haben war ein Doppelalbum. Eine Seite war, oder eine CD davon, sind Songs gewesen, die sie schon zum Anfang ihrer Karriere gecovert haben. Das waren auch diese Originalaufnahmen dann so verwendet. Und um diesen Geist nochmal so zurückzuholen, haben sie dann auch für die andere CD dann nochmal neu Songs eingespielt. Einer dieser Lieder war dann Whiskey in the Jar. Die Produktion sollte dann auch wieder ein bisschen roher und rauer sein. Hört sich aber trotzdem sehr professionell an. Finde ich, hat auch eine gute Produktionsqualität. Und das ist das, was halt so heraussticht. So im Gegensatz zur St. Lizzie-Version, wenn man jetzt die gehört hat und danach macht man den Song an, da kommt erstmal viel mehr Wumms aus den Boxen raus.
Oh,
es wird viel mehr, die Riffs sind natürlich viel breiter.
Geiler.
Ob man das jetzt Metal nennen soll, weiß ich nicht, aber es ist ein amtlicher Rocksong, moderner Rocksong. Und der Gesang wurde auch ein bisschen angepasst, während der Phil Lynott, wie er auch immer ausgesprochen wird, der Sänger von St. Lizzie, da doch noch so ein bisschen versucht, an den Originalen dran zu bleiben in der Interpretation oder in der Art und Weise, wie er den Text vorträgt, macht James Hetfield dann bei Metallica das doch so ein bisschen klarere Songstrukturen, das macht das ein bisschen leichter für den Casual-Hörer und daraus wird aus wirklich einem irischen Volkslied, was mehr so doch für die Kneipen eigentlich so sein soll, vielleicht oder für gesellige Runden, wird dann über diese Jahrhunderte von verschiedenen Aufnahmen und Interpretationen dann von Metallica zu einer richtigen Rock-Party-Hymne gemacht, das auch in jedem Stadion gespielt werden kann.
Ist ein Abrisslied, ja.
Und das ist das, was diese Version so gut macht. Das Musikvideo von Metallica sieht man noch, da haben sie ja diese Hausparty, reine Frauenhausparty, die dann ziemlich heftig feiern und dann zum Ende hin auch ein bisschen das Haus versuchen auseinanderzunehmen.
Darf ich dazu noch mal etwas über einen kleinen Mitbewohner von uns sagen? Der kleine Mitbewohner ist 10 Jahre alt und ich glaube, wir haben einen Senioren großgezogen. Als er einmal das Video gesehen hat oder mitgesehen hat, meinte er nur, oder seine einzige Befürchtung war nur, ist das Haus vorher schon demoliert gewesen, sonst dürfen die das nicht. Ja, ich glaube, wir brauchen uns keine Angst oder keine Befürchtung machen, dass dieser Junge irgendwann mal in eine Abrissparty reingerät.
Dann sagt er selbst über sich, dass er ein Allmann ist.
Ja. Allerdings muss ich auch sagen, die Version von Metallica ist die Version, die mich zum Trinken animiert. Im positiven Sinne, ich will hier keinen zum Alkoholismus aufrufen oder sonst was. Ich rede jetzt einfach von einer Party, wenn gute Stimmung ist oder sonst was und die Version von Metallica aufgelegt wird, dann hätte ich beim Whiskey in the Jar von Metallica 1000-mal mehr gute Laune als in der Version von Thin Lizzy. Es tut mir leid, aber es ist wahrscheinlich auch der Zeitgeist. Kann sein. Aber wenn ihr eine gute, nach meiner Meinung, traditionelle Version hören wollt, hört euch die von den Dubliners an. The Dubliners.
Genau, die hört sich nochmal ganz anders an.
Ja.
Aber wie gesagt, Metallica haben aus dem Song, finde ich, die Rockparty-Hymne gemacht. Den kannst du überall spielen. Der kommt immer gut an. Selbst wenn man mit Rockmusik nicht so viel zu tun hat, da kann man super mitgrölen und ist für gesellige Runden wie gemacht.
Richtig.
So, dann verlassen wir wieder die Partygefilde und wir werden zum Ende hin, wie so oft wir das hier machen, ein bisschen melancholischer wieder.
Es geht hier so auf und ab, Achterbahn. Ich weiß es jetzt schon.
Und wir kommen zum Song The Sound of Silence in der Version von Disturbed. Das Original ist von Simon und Garfunkel aus dem Jahr 1964 bzw. 1965, je nachdem, ob man die erste Originalversion von dem Album Wednesday Morning 3 a.m. nimmt oder dann 65 die überarbeitete Single-Veröffentlichung. Da erzähle ich gleich noch was zu. Genau, das Lied wurde geschrieben von Paul Simon und ist im weitesten Sinne auch wieder so Singer-Songwriter oder Folk-Rock.
Ich sag doch Spoiler, ich habe gespoilert. Am Anfang zu Hurt.
Okay.
Ist egal. Nicht zu hört was. Ach, jetzt bin ich schon. Es war bei All Along the Watchtower, wo ich sagte, Bob Dylan, oder wo du sagtest, Bob Dylan, es ist im Großen und Ganzen ein Singer-Songwriter-Song, würde man es heutzutage nennen. Habe ich doch. Ist egal. Mach einfach weiter.
Ja, das ist schwierig, so bei diese von wegen Musikkategorie-Sachen und so weiter. Da kann man sich dann auch lange drüber streiten.
Mach einfach weiter.
Ich mach einfach weiter. Du hast nichts gesehen.
Amnesiestaub.
Genau, die erste Veröffentlichung, da bin ich halt gerade so drauf gekommen, war 1964 und das war so eine ganz roh oder heruntergebrochene Fassung. Da gab es quasi nur den Gesang von Paul Simon und Art Garfunkel, das Ganze begleitet von einer Akustikgitarre. Mehr gab es da nicht und die Version kam nicht gut an. Also auch das Album war nicht so ein wirklicher Verkaufshit und hatte zur Folge, dass die beiden sich erstmal getrennt haben und jeder so seine eigenen Sachen gemacht haben und dann kurz danach ist aber dem damaligen Produzenten Tom Wilson aufgefallen, dass in bestimmten Bereichen, ich glaube an der Ostküste der USA, dass das Album und speziell dieser Song auch wieder mehr gehört wurde. Auch die Radiostationen haben das dann dort mehr angenommen und es kam dort eine erhöhte Nachfrage. Und dann hat er sich gedacht, Angebot bestimmt die Nachfrage bestimmt das Angebot. Vielleicht müssen wir das doch nochmal irgendwie neu veröffentlichen. Hat aber dann das Lied noch ein bisschen aufgepimpt. Er ist dann bei den Aufnahmen von Bob Dylan für den Song The Hurricane reingeplatzt, hat sich da die Studiomusiker geschnappt und hat dann nochmal eine zusätzliche E-Gitarre, Drums, Bass mit einspielen lassen, das damit unterlegt. Dadurch war die Version dann ein bisschen voluminöser und hat das nochmal neu veröffentlicht. Und das Lustige ist, dass weder Simon noch Garfunkel irgendwas davon wussten.
Sehr geile Geschichte.
Art Garfunkel ist erst nach der Veröffentlichung telefonisch von Wilson darüber informiert worden, dass sie das gemacht haben. Und Paul Simon hat das erfahren, als er in Dänemark sich den Billboard gekauft hat. Die Billboard
Top. Er war im Urlaub in Dänemark.
Ja, oder beziehungsweise da irgendwie gerade so auf Reisen. Und dann gesehen hat irgendwie, auf Platz 84 oder irgendwie so da in der Gegend ist Sounds of Silence. Und dann haben die erst im Nachhinein so davon erfahren, haben sich dann aber aufgrund dessen doch dann wieder so zusammengefunden. Der Song ist auch nochmal auf Platz 1 in den USA dann gerutscht, in dieser neuen Version, in dieser neuen Veröffentlichung. Und das war dann der Grund, warum die beiden weitergemacht haben. Die haben dann danach ein Album nochmal aufgenommen, das hieß auch Sounds of Silence. Und dann nochmal zur Erklärung, warum ich jetzt Sounds of Silence sage, also die Mehrzahl von Sound. So hieß der Song im Eigentlichen erst. Wenn man jetzt heutzutage nachguckt, auch bei denen, auch auf der offiziellen Website, da heißt es dann immer The Sound of Silence im Singular. Damals aber sowohl das Album, was sie danach rausgebracht haben, als auch diese Urversion oder diese überarbeitete Version, wurde in den 60ern noch Sounds of Silence genannt. Ja, aber jetzt sprechen wir dann immer nur noch von The Sound of Silence. Das ist auch so der Trademark jetzt, den der Song dann hat. Genau, Interpretation vom Text ist auch da wieder so ein bisschen schwieriger. Wir haben es wieder ein bisschen mit was Deepen zu tun, etwas, was nicht so ganz klar die Botschaft rüberträgt. Im Allgemeinen kann man sagen, wenn man das so hört, hat so ein bisschen was mit Vereinsamung oder Oberflächlichkeit der Gesellschaft zu tun.
Genau,
Gesellschaftskritik ist immer ein geiles Thema, weil sie auch zeitlos ist. Und deswegen hat man sich da auch dort inspirieren lassen. Die erste Zeile, Hello Darkness, My Old Friend, I've come to talk with you again, ist von Paul Simon deswegen gewählt worden, weil er es wohl mochte, einfach im Dunkeln, bei laufenden Wasserhahn wohlgemerkt, einfach so Gitarre zu spielen. Also das
muss er da nicht pieschen gehen?
Ja, vor allen Dingen, er sieht ja auch nichts, wenn er da im Dunkeln sitzt. Und ich will gar nicht wissen, heutzutage Umweltschützer, was das für eine Wasserverschwendung auch ist, wenn du den Wasserhahn laufen lässt und dabei dann spielst, ne? Je nachdem, wie lange du das machst. Aber das war für ihn so die Interpretation, also oder diese Idee für diese erste Textzeile, wo er auch sagte, das hat mit dem Rest, was danach kommt, jetzt nicht explizit was zu tun, aber er ist so der Meinung, für einen Song brauchst du einen guten Aufhänger. Du musst gut in den Song reinkommen. Und das war so die Einladung quasi in den Song, diese Textzeile davon inspiriert. Danach geht es dann aber weiter in dem Text um diesen Protagonisten, der in einer Welt lebt, in der alle wirklich hören, aber nicht einander zuhören, wo alle schauen, aber nicht wirklich sehen. Und alles so in dieser beschriebenen Stille verhallt und alle nur so vor sich herleben und nicht das Richtige sehen. Und er, wie der Prophet reinkommt, versucht, den Leuten das aufzuzeigen, aber auch an dieser Stille scheitert, die vor ihm ist. Genau. Der Originalsong ist auch auf dem Soundtrack von der Reifeprüfung gewesen, den Film mit Dustin Hoffman, falls ihr den mal gesehen habt. Mrs. Robinson. Mhm. Yes, are you trying to seduce me? Oder wie irgendwas, ne? Genau, da ist dann der Song auch nochmal gelandet, ist dadurch auch nochmal durch den Soundtrack, der war ja sehr erfolgreich, einer der erfolgreichsten Filmsoundtracks aller Zeiten, glaube ich, ne? Für die Reifeprüfung. Und genau, da war der Song an sich auch nochmal sehr erfolgreich. Also schon das Original ist sehr erfolgreich gewesen, war schon vor der jetzt erwähnten Coverversion schon sehr groß. Aber das wurde nochmal überboten.
Dann kam der Knall.
Genau, dann kam 2015 nämlich Disturbed, die noch eine Coverversion für ihr Album Immortalized gesucht haben. Disturbed hat das schon vorher auf vielen Alben gemacht, dass sie mal immer wieder so Klassiker gecovert haben. Shout zum Beispiel von Tears for Fears.
Land of Confusion,
genau. Also wir haben schon mal so einige Klassiker gecovert und das alles dann so in Metal-Gewand gepackt. Und dann haben sie nach einem Song gesucht für das Album Immortalized und dann kam der Vorschlag, man könnte ja The Sound of Silence nehmen. Erstmal so großer Respekt gewesen und auch die Überlegung, wie verpackt man das jetzt in unseren Sound? Und dann haben sie sich dafür entschieden, das eigentlich so ein bisschen heruntergebrochen zu lassen. Also gar nicht mit irgendwelchen harten Power-Riffs oder Power-Chords zu kommen und irgendwelchen Double-Bass-Drums oder so, sondern, und das ist das Überraschende, man bleibt wirklich auf mehr so, statt so harten Drums, auf solchen Paukenschlägen, das Ganze nicht durch Akustikgitarre am Anfang, sondern durch Klavier eingeleitet. Akustikgitarre kommt später dazu. So ein bisschen Streicher, aber das war's dann auch. Also es ist nicht wirklich jetzt harter Metal-Song, sondern bleibt wirklich mehr so eine orchestrale Ballade. Das, was diese Coverversion dann auch noch ausmacht, ist die Art und Weise, wie Sänger David Raymond das singt. Der hat eine unglaubliche Stimme. Gerne auch mal bei anderen Songs von Disturbed reinhören. Der ist wirklich so eine Ausnahme in dem Bereich. Das ist eine Stimme, die haut einem richtig um an bestimmten Stellen.
Mich haut sie regelmäßig um. Gerade ab der Songzeile And the Neon Gods They Made. Ich bekomme ungelogen jedes Mal, egal wann ich es höre, egal wo ich es höre, eine meterhohe, dicke Gänsehaut. Und die Tränen treten mir in die Augen und ich kann nicht sagen, warum dieser Song, diese Stimme, gerade diese Stimme von David Raymond, ergreift mich einfach, die trifft mich so und ich glaube, diese Version dieses Liedes wird immer ein Teil von mir sein. Sie hat mich gepackt.
Ich vermute auch einfach, dass das liegt daran, das hatten wir vorhin bei Bob Dylan, auch Simon und Garfunkel, die machen das in der Art und Weise, wie sie es damals gemacht haben und singen den Song in den Möglichkeiten, die sie gesangstechnisch haben, da so ein bisschen runter. Und der Drayman, der haut da eine Energie raus. Also so ein Volumen haben die beiden auch, glaube ich, gar nicht.
Wir müssen nur drüber reden und ich habe schon wieder die ganze Haut.
Und haut da eine Intensität mit rein, dass dich der Inhalt dieses Songs auf eine ganz andere Art und Weise packt.
Auf anderen Ebenen.
Paul Simon hat ja selber seinen Segen dazugegeben, beziehungsweise hat dann ja eine E-Mail an Disturbed beziehungsweise an David Draiman geschickt und hat nochmal gesagt, wie sehr er diese Version liebt. Das war für die im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen erlösend. Ist ja immer so eine Sache, wenn man etwas Fremdes von jemand anderem nimmt und da sein eigenes draus macht. Aber wenn man jetzt diesen Song hört, kann die Originalversion, auch wenn ich die so als super dastehen lassen will, aber kann nicht mit dem mithalten, was Disturbed daraus gemacht haben. Wenn man in Zukunft The Sound of Silence hören will, dann sollte man immer zu dieser Coverversion greifen.
Definitiv.
Auch live dargeboten, was ganz gute Klicks hat auf YouTube, das ist die Version, wo er bei... war das bei Jimmy Fallon oder?
Oh, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Ich vertue mich immer mit den beiden.
Bei M. Jimmy oder bei, war er. Nee, weder noch. Dabei war bei Conan O'Brien.
War er nicht bei M. Jimmy?
Ich bin der Meinung, es war Conan O'Brien.
Sucht danach.
Genau. da wurde das auch nochmal so live dargeboten und auch superb. Also der Song, der packt einen wirklich da, wo es am meisten wehtut, aber wo es auch irgendwie schön ist, das ist, was ich meine, und nimmt einen da wirklich mit. Und wie du schon gesagt hast, mir geht es auch so, der berührt dich einfach.
Ja, definitiv. Und wenn euch nochmal, jetzt mache ich einmal Werbung für einen anderen YouTube-Kanal, ich muss es einfach machen, die kennt uns nicht, sie wird uns nie kennenlernen, es ist auch nicht so schlimm, aber es gibt einen YouTube-Kanal von einer Gesangslehrerin, die Songs erklärt. Und zwar sehr, sehr verständlich und die Songs dann auch so aufdröselt, dass man versteht, warum ist da jetzt gerade was Besonderes. Guckt euch einfach mal den Kanal von The Charismatic Voice an und sie hat eine super Analyse dieses Songs auch gebracht, wie ich finde.
Ja, fast so gut wie unsere.
Nein, unsere ist besser. David Draiman, viele kennen ja Disturbed nur von Down with the Sickness. Oder was heißt...
geht's am Anfang.
Das war großartig. Aber wenn man den U-A-A-A-Song bei YouTube eingibt, witzigerweise findet man ihn direkt. Mir fehlen die Worte. Man merkt aber da auch sein ganzes gesangliches Spektrum. Allein dieses U-A-A-A-A, was ich nicht nachmachen werde und nicht nachmachen kann, weil es einfach zu schwer ist, versucht es einfach. Es wird nicht klappen. Und dann in The Sound of Silence. Also diese Spannbreite, diese wahnsinnige Range von ihm, die haut mich um. Punkt.
Genau, Punkt. Haut uns um. Ich glaube, damit können wir das gut abschließen heute.
Ja.
Genau, das waren oder war der Anfang für uns, für die besten Coversongs aller Zeiten, die ersten 5 Songs. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen.
Genau, und bevor wir jetzt nochmal Tschüss sagen und für heute uns verabschieden, möchte ich euch noch eine Hausaufgabe aufgeben, weil wir hatten heute schon ein paar Mal Homeschooling und zum Homeschooling gehören Hausaufgaben. Schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr drauf kommt oder wenn ihr was gefunden habt. Es gibt nämlich noch einen ganz bekannten Song, von dem wir nicht wussten. Das haben wir erst bei Recherchen herausgefunden und das hat uns eigentlich umgehauen. Ich glaube, ich spreche da auch für dich. Jeder kennt den Song von Tina Turner, The Best. Aber er ist nicht von Tina Turner. Und jetzt sucht mal fleißig, wer ihn im Original gesungen hat. Eure Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal.
Verteilst du auch Noten?
Ich verteile auch Noten, überhaupt gar kein Problem.
Ja, super. Wochenende, man hört sich das an und dann gießt es schon in der Hausaufgabe. Ja, ansonsten wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, was immer auf euch zutrifft.
Eine schöne Woche und habt Spaß, bleibt gesund.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.